Guten Morgen. Ja, ich bin selber noch ganz angesprochen von dem Wort, was der Rainer gesagt hatte. Und das passt tatsächlich irgendwie zu meinem Thema, was ich heute Morgen habe. Ich möchte euch, bevor ich anfange, euch das Thema zu sagen, euch fragen: Jesus hatte einen Vorläufer, der seinen Weg bereitet hat. Wer war das? Johannes, genau, Johannes der Täufer. Wenn ihr die Botschaft von Johannes mit einem Wort zusammenfassen würdet, mit welchem Wort würdet ihr die zusammenfassen? Wow, gut. Ihr seid gut. Es ist doch interessant, dass Jesus sich so einen Mann gesucht hat, mit dieser Botschaft zu sagen, der soll meinen Weg bereiten. Meine Frage an euch, einfach jetzt zum Nachdenken, ist da drin ein geistliches Prinzip? Ist das nur einmal so gewesen? Oder ist das eine geistliche Wahrheit, dass diese Botschaft Wegbereitung für die Herrlichkeit Jesu ist? Mein Thema ist heute Morgen Buße. Ja, ein altes Thema. Und einfach, ich denke, ihr habt schon viel darüber gehört, aber ich möchte euch einfach daran erinnern, wenn ihr schon viel gehört habt und auch neu ein paar Sachen dazu sagen. Als erstes möchte ich euch zeigen, dass es tatsächlich ein wichtiges Thema ist im Neuen Testament, ganz kurz. Dann möchte ich aber viel mehr da reingehen, praktisch zu sagen, was beinhaltet Buße? Wie tun wir das überhaupt? Wie machen wir das? Was sind die praktischen Schritte, die man geht, um Buße zu tun? Weil es reicht nicht, jemandem zu sagen, tu Buße, wenn er dann gar nicht weiß, was er machen soll. Ja. Außer vielleicht ein schlechtes Gewissen haben. Von daher, der zweite Teil ist dann eben praktisch. Gut, Buße tun, und jetzt kann ich das hiermit weitermachen, das ist mein Thema. Und dann, wenn wir in die Bibel schauen zu dem Thema Buße, Johannes der Täufer, das ist seine Botschaft gewesen, zumindest fasst Matthäus so zusammen. Das ist das, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er hat dann noch viel mehr gesagt, er hat das also erklärt, was er damit meint, aber er hat dieses Wort dem Volk gepredigt. Und viele Leute sind gekommen zu ihm und haben genau das gemacht. Sie sind umgekehrt, sie haben Buße getan. Ich erkläre dann noch genau, was Buße bedeutet, was es nicht bedeutet. Jetzt erstmal das Wort lassen wir mal erstmal so stehen. Es ist interessant, als Jesus ein Kapitel später auftritt im Matthäus-Evangelium, fasst Matthäus die Botschaft Jesu auch mit einem Satz zusammen. Ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist. Wisst ihr mit welchem? Matthäus 4, 17. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Fällt euch was auf? Ja, auch Jesus fängt genau damit an, übrigens in allen Evangelien, mal ist das mit dem Reich der Himmel vorher und dann tut Buße. Aber das ist im Prinzip das, womit auch Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium die Botschaft Jesu einleitet und zusammenfasst, dass auch Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, es ist nahe gekommen, tut Buße, kehrt um. Ja, Jesus sagt nicht nur, tut Buße, er sagt auch nicht nur, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er steht nicht hin und sagt, das Reich Gottes ist da, ich zeige euch jetzt mal was Schönes. Sondern er verbindet das mit was? Ja, mit Buße. Und Johannes der Täufer hat es getan, Jesus hat es getan. Und dann machen ein paar weitere Schlaglichter im Neuen Testament. Wenn ihr schaut, Markus 6, Vers 12. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt es einfach mal auf, könnt ihr mit durchblättern, ja. Markus 6, Vers 12. Und die Jünger zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Also Jesus schickt seine Jünger mit derselben Botschaft. Er gibt ihnen das Reich Gottes, ja, er zeigt ihnen die Zeichen des Reiches Gottes, die Wunder des Reiches Gottes, aber predigen tun sie. Sie sollen Buße tun, sie sollen umkehren zu Gott. Dann an Pfingsten, kennt ihr auch alle gut die Stelle, Apostelgeschichte 2, 38. Petrus predigt über Jesus, dann fragen ihn die Menschen, Ja, jetzt hast du uns über Jesus erzählt, das Wort ist ihnen ins Herz gefallen und sie fragen, was sollen wir jetzt tun? Wer weiß, was Petrus antwortet? Tut Buße und lasst euch taufen. Also, die Menschen fragen Petrus, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und Petrus kommt auf dasselbe Wort, er sagt, tut Buße, kehrt um. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und dann geht's weiter und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Geburtsstunde der Kirche, wenn man so will. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und die fängt womit an? Mit Buße. Ja. Apostelgeschichte 20:20. Paulus oder noch ein paar Kapitel später macht er das nochmal vor dem für König Agrippa, aber hier vor den Ältesten in Ephesus sagt Paulus Folgendes und er fasst seine Botschaft und seinen Dienst zusammen. Er sagt, ich habe nichts vor euch zurückgehalten, was nützlich ist, dass ich es euch verkündige und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Da ich sowohl den Juden als auch den Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Ja, auch Paulus sagt, das ist meine Botschaft an euch alle gewesen. Ich habe euch alles, was ich wusste aus dem Wort Gottes, habe ich euch dargelassen. Und er fasst das so zusammen. Ich habe euch die Buße zu Gott, die Umkehr, die Hinkehr zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus bezeugt. Okay, das ist jetzt Johannes der Täufer, Jesus, die Jünger, Petrus, Paulus. Noch einen starken Zeugen. Wenn ihr an die Botschaft denkt, die der auferstandene Jesus an seine Gemeinde hat in der Offenbarung, welches Wort fällt euch ein? Das Wort Buße. Ja, wenn ihr die 7-Cent-Schreiben lest, kommt das Wort Buße 8-mal vor aus dem Mund Jesu, dem Auferstandenen. Und das ist die Hauptbotschaft an die Gemeinde, die Jesus hat zu der Zeit. Meine Frage ist an euch jetzt zum Nachdenken, was würde Johannes der Täufer heute predigen? Was würde Jesus heute predigen, wenn er seinen Dienst beginnen würde? Was würde Petrus auf die Frage antworten, was sollen wir denn tun? Wie würde Paulus heute seine Predigt zusammenfassen und was wäre die Botschaft des auferstandenen Christus an seine Gemeinden heute? Ja, das ist natürlich klar, suggestiv meine Frage. Ich habe euch jetzt ja dahin geführt, dass ihr das sagen müsst. Ja. Meine Frage, oder ich glaube, dass auch nach wie vor diese Botschaft wichtig ist. Sie gehört zu den Grundlagen des Glaubens übrigens. Ja. Jesus sagt, ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen, nicht die Gerechten. Und er sagt auch nicht, ich bin gekommen, sie zum Frieden zu rufen, zur Liebe, zur Heilung oder was weiß ich. Es ist auch alles wichtig, aber er sagt, ich bin gekommen, sie zur Buße zu rufen. Klar, Jesus zeigt Gottes Gnade. Jesus zeigt Gottes Liebe. Er teilt Gottes Liebe aus an jeden. Ja, auch der Vater im Himmel lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, sagt uns Gottes Wort. Aber es ist Freude im Himmel über einen, der Buße tut, sagt Jesus. Und Jesus ist sehr, sehr zornig über Menschen, die nicht Buße tun und diese Liebe und diese Gnade, die er ihnen anbietet, ablehnen. Ihr kennt diese Stelle, wo er sagt, wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, wehe dir, Kapernaum. Wären diese Wundertaten in Tyrus und Sidon geschehen, sie hätten längst Buße getan. Aber ihr habt es nicht getan. Und deshalb bleibt der Zorn Gottes auf euch. Ja? Also Gott, Jesu Ziel ist, dass Menschen umkehren und Buße tun. Und auch wenn er ihnen seine Liebe vorher zeigt, seine Gnade vorher zeigt, er erwartet eine Reaktion. Ja? Er erwartet eine Umkehr. Er zeigt Gottes Güte, aber er möchte, dass Gottes Güte uns zur Umkehr führt. Deshalb, Buße ist ein zentrales Thema im Neuen Testament und im Herzen Gottes. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, nicht nur heute, sondern immer. Ja. Noch ein Vers vielleicht. Apostelgeschichte 17, Vers 30, als Paulus in Athen predigt, sagt er diesen Satz, nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Gott gebietet jetzt den Menschen, sie sollen überall Buße tun. Ja, er hat es übersehen, dass wir nicht Bescheid wussten über ihn. Jetzt wird das Evangelium gepredigt und das Evangelium will eine Reaktion. Was sollen wir tun? Tut Buße. Ohne Buße gibt es keinen echten Glauben. Ohne Buße gibt es keine Gnade. Was meine ich damit? Natürlich ist Gottes Gnade da für jeden. Keine Frage. Sie wird dir angeboten, sie wird jedem angeboten, egal wo du bist. Aber sie kommt nicht zu dir ohne Buße. Das ist das große Problem. Ja, du kriegst sie nicht ohne Buße. Deshalb sagt Petrus nicht auf die Frage, was sollen wir jetzt tun, nehmt die Gnade an, sagt er nicht, sondern er sagt erst, ihr müsst durch was durch. Ihr müsst durch einen Schmerz durch und dann kommt ihr zum Leben. Es ist ein Bild in der Bibel immer wieder, wir müssen durch einen Fluss durch, ja, wir müssen durch ein Wasser durch, um ins verheißene Land zu kommen. Und die Buße ist sowas. Ohne Buße gibt es keine Vergebung. Ohne Buße bist du noch in deinen Sünden. Buße ist der Weg. Der Weg für Jesus, die Wegbereitung für das, was er tut. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir wissen, was Gott von uns erwartet, was Buße ist. Denn, habe ich schon gesagt, Buße gehört zu den Grundlagen des Glaubens. Wenn ihr lest, Hebräer 6, Vers 2, werden die Grundlagen des Glaubens aufgezählt. 6 Grundlagen des Glaubens, kennt sie jemand auswendig? Nicht? Das solltet ihr aber. Das sind die Grundlagen eures Glaubens. Kennt sie niemand auswendig? Also Hebräer 6 wird aufgezählt. Das erste ist Buße von toten Werken, Glaube an Gott, die Lehre von den Taufen, Handauflegung, Totenauferstehung, ewiges Gericht. 6 Grundlagen. Und der Hebräerbrief sagt, ich fange jetzt nicht nochmal wieder neu davon an. Ich gehe davon aus, jeder weiß Bescheid. Wenn ihr nicht Bescheid wisst, ihr müsst euch unbedingt informieren, was die Grundlagen eures Glaubens sind. Aber das Erste, mir geht es jetzt nicht um alle 6, mir geht es nur um das Erste, euch zu zeigen. Das Erste, was der Hebräerbriefschreiber sagt, ist, Buße von toten Werken ist, das zählt er auf, das ist das Erste. Und dann kommt der Glaube an Gott. Und diese Reihenfolge, die finden wir immer wieder an anderen Stellen, auch im Neuen Testament. Ja? Buße von toten Werken, Glaube an Gott, Lehre von den Taufen. Ganz interessant, das kommt immer wieder genau in der Reihenfolge. Gut, was ist jetzt Buße? Noch ein Wort voraus, nochmal, um das nochmal ganz klar zu machen. Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja? Gottes Gnade, Gottes Liebe gilt Sündern, nicht Gerechten. Wir müssen nicht Buße tun, um Gottes Liebe zu verdienen oder Gottes Gnade zu verdienen. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht das, was das Neue Testament sagt. Jesus geht zu Zachäus, ihr kennt die Geschichte, und er ist noch Sünder. Er sagt, ich will jetzt mit dir essen. Ich will in dein Haus einkehren. Er zeigt ihm Gottes Gnade. Aber was passiert dann mit diesem Mann? Dann tut er Buße. Ja, er sagt, ich gebe alles zurück, was ich gestohlen habe. Ich war ein schlechter Mensch. Ja, ich tue Buße. Und Jesus sagt, jetzt, diesem Haus ist Heil widerfahren. Ja. Also Gottes Gnade und Gottes Liebe ist für die Sünder da. Gottes Hand streckt sich aus zu jedem, egal wo du bist, egal was du gemacht hast, egal wo du heute bist, auch wenn du dich bekehrt hast und hast wieder Mist gemacht. Gottes Liebe ist da, ja. Und Gottes Liebe möchte uns zu ihm hinziehen, zu ihm hinbewegen. Und wir können seine Liebe und seine Gnade auch nicht größer machen durch Buße. Ja, ich liebe meine Kinder, also ich bin ein schwacher Vater, ja, könnt meine Frau fragen. Könnt meine Kinder fragen, mit vielen Fehlern, aber ich liebe meine Kinder und eigentlich egal, was sie tun, ich hoffe es zumindest, ja. Aber es ist schon ein Unterschied an meiner Freude, was sie da tun. Also ich freue mich manchmal über das, was sie machen und manchmal freue ich mich nicht, ja. Und genauso ist es bei Gott. Gott liebt uns, er liebt Sünder, aber an seiner Freude ist ein deutlicher Unterschied. Gottes Wort zeigt uns, dass Gottes Zorn über Ungerechtigkeit kommt. und dass es sich freut über einen Sünder, der Buße tut. Also wir können sehr wohl Gottes Freude vergrößern, dadurch, dass wir zu ihm umkehren. Und Gottes Güte möchte das in unserem Herzen bewirken, dass wir ihn sehen und sagen, Herr, ich möchte das, was du willst. Ich möchte das zurücklassen, was du nicht willst. Okay, jetzt die Frage, was ist Buße? Also das nochmal zur Zusammenfassung. Buße ist gleich Umkehr. Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Das deutsche Wort Buße, das klingt bei uns sehr negativ. Ja? Das klingt nach schlechtem Gewissen, nach du musst jetzt bezahlen, du musst jetzt büßen. Das ist aber nicht das, was das Neue Testament unter Buße versteht. Ja, Buße ist nicht, also dieses Bild, wenn einer von euch den Luther-Film gesehen hat, ja, und dann gibt's da diese Szene, wo die Menschen auf ihren Knien da die Stufen hoch kriechen und denken, das ist Buße. Ja, sie arbeiten vor Gott ihre Schuld ab. Das ist aber nicht Buße nach dem neuen Verständnis, Verständnis der Bibel. Das hebräische Wort für Buße heißt einfach nur umkehren. Das griechische heißt seinen Sinn ändern, sich auf Gottes Wege begeben. Umkehr, Bekehrung. Und das ist ein ganz einfaches Bild. Buße bedeutet, ich fahre mit meinem Auto, komme an eine Kreuzung, da geht's nach rechts und nach links, und ich fahre links. Ich fahre eine ganze Zeit und merke, ich bin falsch gefahren. So, was ist jetzt Buße? Was? Stoppen? Umdrehen? Zurückfahren und dann den richtigen Weg fahren. Ist ganz einfach, oder? Wenn ich merke, ich bin falsch gefahren, dann muss ich anhalten, umdrehen und den richtigen Weg gehen. Das ist Buße. Ja, nicht, ja, Moment mal, aber hier fahren doch alle. Hier bin ich schon immer gefahren. Und die meisten fahren hier. Ich muss nur lang genug hier fahren, dann werde ich schon ankommen. Buße bedeutet, ich drehe um. Ich drehe um, ich kehre um vom falschen Weg. Und Gottes Wort sagt uns, Buße von toten Werken. Die Frage, was sind tote Werke? Also Buße führt zunächst etwa von etwas weg. Ich fahre auf einem Weg, der heißt tote Werke. So sagt uns das Gottes Wort. Und ich merke das und merke, da komme ich in den Tod. Was mache ich jetzt? Es gibt nur einen Weg, ich kehre um. Ich kehre um davon. Tote Werke. Ich gebe euch einen Schlüssel zum Verständnis von dem, was tote Werke sind. Tod in der Bibel bedeutet nicht das Ende. Tod bedeutet immer Trennung. Ja? Schon der erste Tod, den wir in der Bibel sehen, ist nicht das Ende. Als Adam und Eva gestorben sind, ist nicht das Ende. Sie sind getrennt worden von Gott. Und geistlicher Tod und überhaupt Tod bedeutet nie, es ist alles aus. Es bedeutet immer Trennung. Ja, selbst der ewige Tod ist nicht, dass alles aus ist, sondern das ist eine ewige Trennung von Gott. Also Tod in der Bibel ist Trennung. Und das ist das genau, was tote Werke tun. Sie trennen uns von Gott. Sie trennen uns von Gott. Und da lässt Gottes Wort keinen Zweifel drüber. Es gibt Dinge, die wir tun können, die uns von Gott trennen. Und das ist das Schlimme daran. Ja? Deshalb sind diese toten Werke so tragisch. Die trennen uns von der Gemeinschaft mit Gott und wir finden mehrere Listen von toten Werken in der Bibel. Und ich dachte, wir machen das mal so, dass wir die zusammen lesen. Und darf ich die verteilen? Ja, darf ich euch zum Lesen so eine Liste geben? Wer möchte denn mal eine lesen? Okay, Kurt, liest du Galater 5, 19 bis 21? Okay, dann brauche ich noch jemanden, der 1. Korinther 6, Vers 9 und 10 liest. Okay, Erwin. Markus 7, 21 bis 23. Traut sich jemand? Markus 7. Ihr habt alle keine Bibeln dabei, oder? Okay, meine Frau, Silke. Gut, einen haben wir noch. Epheser 5, 3 bis 6. Okay, liest du es? Gut. Also, dann wollen wir doch mal hören, was die Bibel unter toten Werken versteht. Und hört zu, das sind Worte an die Gemeinde Gottes. Ja, wir sollen ein Verständnis dafür haben, davon haben. Das sind jetzt nicht Worte, die geschrieben wurden an Leute, die von Gott nichts wissen. Ja? Okay, Kurt, kannst du das mal lesen? Schön laut. Okay. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Markus 7, 21 bis 23. Okay, und die letzte Stelle, Epheser 5, 3 bis 6. Okay, mal diese vier Stellen, es gibt noch viel mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich höre es immer mit Furcht und Zittern. Gott zeigt uns, und er lässt uns nicht im Unklaren darüber, was tote Werke sind, und er sagt, ich möchte, dass ihr davon umkehrt. Und er sagt es seinem Volk als erstes. Er sagt es natürlich jedem Menschen. Aber er sagt es auch seinem Volk, dass die Wegbereitung für die Herrlichkeit ist Buße, Umkehr, da wo das nötig ist. Okay, ich komme jetzt zu dem Teil, wie tun wir das praktisch? Nochmal, Buße ist ein wichtiges Fundament in unserem Leben. Wenn es eine Grundlage des Glaubens ist, dann bedeutet das nicht, ich gucke das einmal an, dann vergesse ich's. Sondern Buße ist was, was unten unser Fundament ist, worauf wir leben, was wir verinnerlichen müssen, was einfach zu unserem Leben gehört. Ich glaube, Jesus möchte ein Volk, das schnell und bereit ist, Buße zu tun. Ja, was einfach gerne Buße tut. Ein Volk, was gerne umkehrt, wenn immer da was ist, was uns trennt vom Vater, dass wir sagen, okay, ich bin eifrig, Buße zu tun, wie es in der Offenbarung heißt. Nicht, wenn es dann unbedingt sein muss, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja, also ich muss bekennen, ich weiß nicht, ob ich so viel über meine Kinder erzählen sollte, sie sind nicht da, ja, aber sie sind manchmal so. Sie tun dann Buße, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wenn ich den Druck so hoch mache, dass sie umkehren müssen. Aber was wirklich meine Freude ist, wenn sie von selber kommen und sagen, Papa, es tut mir leid, oder da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist das, was mein Herz freut, wirklich. Und es kommt auch vor, und ich bin begeistert darüber. Und so ist es bei Gott. Gott sucht ein Volk, was bereit ist, Buße zu tun, was gerne Buße tut. Was sagt, ja, dass ich muss nicht dazu geprügelt werden, sondern ich mache das, weil ich den Herrn lieb habe. Buße ist ein Fundament. Genauso wie Jesus uns sagt, im Vater unser, wir sollen so beten. Vergib uns unsere Schuld. Wir beten das nicht nur einmal, wir beten das jeden Tag. Ja, wir brauchen das. Buße soll Teil unseres Charakters werden, dass wir bereit sind, Buße zu tun, dass wir bereit sind, umzukehren zu Gott hin, wann immer das nötig ist. Und der erste Schritt, den wir dazu brauchen, ist, wie tun wir Buße? Sei ehrlich. Das ist der erste Schritt, Buße zu tun, ist ehrlich zu sein. Ohne Ehrlichkeit gibt es keine Buße. Sei ehrlich, und das bedeutet, erkenne deine Schuld und übernimm die Verantwortung dafür. Wie tun wir das? Das erste ist, ich muss meine Sünde erkennen oder erkennen meinen Zustand oder wenn ich ihn erkenne, dass ich den auch wirklich anschaue. Jakobus sagt uns, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist, Jakobus 1,23, in das wir schauen. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Und es zeigt uns, wie Gott uns sieht, es zeigt uns Gottes Maßstab, es zeigt uns das, was Gott für uns gemacht hat und es zeigt uns auch, wie wir aussehen, wie Gott unseren Zustand sieht. Es zeigt uns, wo wir abgekommen sind von Gottes Kurs. Ja. Und es ist wichtig, dass wir uns dem stellen, dass wir das nicht weghalten, dass wir sagen, oh nee, da gucke ich lieber gar nicht erst rein, das ist so schrecklich, was ich da sehen könnte, sondern dass wir sagen, nein, wir gucken das an. Wir gucken in diesen Spiegel. Wir lesen auch diese Liste, die da steht, auch wenn sie wehtut. Weil Paulus sagt, irrt euch nicht. Ich habe es euch schon mal gesagt, irrt euch nicht. Lasst euch nicht verführen. Guckt da rein. Fragt, Herr, was sehe ich, wenn ich in diesen Spiegel gucke? Wie sehe ich aus? Das ist das Erste, ehrlich zu sein. Und das tut manchmal weh. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Wir haben vorhin gesungen, für das Schwert. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Und was macht ein Schwert? Das hänge ich nicht an die Wand und finde es schön. Das machen manche, ja, ist okay. Aber ein Schwert hat eine andere Aufgabe, das schneidet. Das schneidet. Und das Wort Gottes schneidet manchmal und das tut weh. Und das soll wehtun. Und das darf wehtun. Buße ist was wehtut. Manchmal tut es weh. Ich muss ehrlich sein, ich muss mich anschauen. Aber wenn es von Gott kommt, dann ist Hoffnung da drin. Gott macht das nicht, weil er Spaß daran hat, uns zu schneiden, sondern weil er uns helfen will, ja, weil er uns frei machen will. Und es ist wichtig, dass wir hier einen wichtigen Unterschied erkennen. Jesus sagt was über den Heiligen Geist, über den Dienst des Heiligen Geistes, Johannes 16, Vers 8. Er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und ich möchte auf dieses eine Wort eingehen, überführen. Überführen bedeutet, dass der Heilige Geist das Wort Gottes nimmt und in unserem Herzen uns überführt und uns Dinge zeigt in unserem Leben und wir wissen, oh wei, da muss ich umkehren. Und ich stelle mich dem und lasse das zu, dass der Heilige Geist seinen Finger auf Dinge legt. Aber wenn er das macht, gibt es immer Hoffnung. Dann sagt er, komm raus. Der Teufel versucht das auch nachzumachen. Bei ihm ist das nicht Überführung, sondern Verdammnis. Er sagt, Rainer, ich werde dich jetzt mal überführen von deiner Schuld. Nur was er macht, ist nicht, er überführt nicht und hilft raus, sondern er verdammt uns und hält uns nieder. Er drückt uns mit Schuldgefühlen runter. Er hält uns drin und du kannst Buße tun, bis du schwarz wirst, du kriegst es nie weg. Ja, das ist das, was worunter manche leiden dann auch. Ja, Verdammnis vom Feind mit Schuldgefühlen, das ist nicht von Gott. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will uns dem Volk Gottes raushelfen. Selbst wenn du tief gefallen bist, selbst wenn es schlimm ist, der Heilige Geist legt keine Verdammnis auf uns. Ganz im Gegenteil. Er gibt Hoffnung, um rauszukommen. Der Teufel, wenn er sowas tut, er sagt ja nicht, hallo, ich bin der Teufel, ich werde dich jetzt verdammen. Er sagt, hallo, ich bin der Heilige Geist, ich werde dich überführen. Aber was er in Wirklichkeit macht, ist, er hinterlässt einfach so eine dunkle Wolke. Er hinterlässt einfach so ein diffuses Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Das ist nicht der Heilige Geist. Das hat auch mit Buße nichts zu tun. Ja? Überführung vom Heiligen Geist heißt, du bist manchmal getroffen von Gottes Wort und du musst reagieren. Und er kann auch ganz schön penetrant dabei bleiben. Das habe ich mehrfach erlebt, auch in meinem eigenen Leben. Aber du weißt, wenn ich das wirklich tue, wenn ich zulasse, dass er schneidet mit seinem Wort und du tust dann Buße, dann kommst du raus und oh, es ist weg. Ja? Also der erste Schritt ist, sei ehrlich. Und das Wort Gottes hilft uns dazu, ehrlich zu sein und dazu zu stehen. Das ist der zweite Schritt. Wir sind ehrlich, schauen uns an und wir nehmen die Verantwortung für das, was wir verbockt haben. Was wir vor Gott verbockt haben und vor Menschen. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 8, eine ganz bekannte Stelle heißt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und es gibt zwei interessante Geschichten im Alten Testament zu diesem Thema, die Verantwortung für die Schuld übernehmen. Die erste Geschichte, Adam und Eva. Ihr kennt das, nachdem sie gesündigt haben, kommt Gott und sagt, was ist hier los? Was hast du gemacht, Adam? Und Adam sagt, ich bin nicht schuld, Eva ist schuld. Eva, was hast du gemacht? Eva sagt, ich bin nicht schuld, der Teufel ist schuld. Und ich habe diese Situation schon oft erlebt in unserem Kinderzimmer. Ich komme hoch, höre oben irgendwie, da ist irgendwas los, ein riesiges Geschrei. Ich komme also rein ins Kinderzimmer und sage zu meinem Ältesten, David, was hast du gemacht? Ich bin nicht schuld, der Silas ist schuld. Silas, was hast du gemacht? Ja, ich bin nicht schuld, die Stefanie ist schuld. Stefanie, was hast du gemacht? Ja, ich war es nicht, der Tim war es, der Kleine. Tim, was hast du gemacht? Und er dann, er hat keinen mehr, wo er jetzt, die Katze. Also das ist die normale Reaktion von uns Menschen, die Schuld weiterzuschieben. Mein Vater ist schuld, meine Mutter ist schuld, mein Pastor ist schuld, mein Land ist schuld, der Staat hat mich nicht versorgt, mein Arbeitgeber ist schuld. Wenn du wüsstest, wer mich alles verletzt hat, die alle sind schuld. Das Problem ist nur, wenn du das machst, kann Gott dir nicht vergeben. Weil Gott vergibt keine Entschuldigung. Gott vergibt Sünden, ja, die wir ihm bekennen. Das Gegenteil davon ist David. David als König ist in Ehebruch gefallen und er kriegt eine lange Predigt von einem Propheten, Nathan. Ich kann das jetzt gar nicht alles lesen, könnt ihr selber nachlesen in eurer Bibel, 2. Samuel 12. Und am Ende sagt dieser Prophet zu David, du hast gesündigt. Und dann kommt eine sehr interessante Reaktion von David. Und zwar sagt David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und dann sagt der Prophet sofort, so hat Gott dir auch deine Sünden vergeben, du wirst nicht sterben. Das ist der nächste Satz. Ja? Und ich habe so gedacht, was? Zwei Seiten Strafpredigt, ein Bekenntnis von David und der sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Geht es so einfach? Es geht so einfach. Das braucht's. Ehrlich zu sein, die Verantwortung zu übernehmen. Jesus will uns vergeben, Gott will uns vergeben. Das zeigt uns Gottes Wort. Er ist nicht so, dass wir ihn überzeugen müssten, er will uns vergeben. Von seiner Seite will er ja. Alles, was er von uns braucht, ist, dass wir ehrlich sind und sagen, ich bin's. Sofort kommt die Vergebung. Okay, das erste ist, sei ehrlich. Das zweite ist, bekenne deine Schuld. Bekennen heißt, ich gestehe es ein. Und zwar gibt es da zwei Adressen, wenn wir Buße tun wollen. Die erste ist Gott selbst. Ja, wir treten vor Gott ins Licht, sagt uns Gottes Wort. Wir bekennen unsere Schuld vor ihm. Wir sagen, Gott, ich habe dies und das gemacht. Und ganz wichtig ist, wenn wir das tun vor Gott, vielleicht sogar auch mit einem Bruder zusammen, ja, dass wir wirklich die Worte nehmen, die Gott nimmt, dass wir vor ihm keine Ausflüchte nehmen. Ich habe das öfter gesehen, wenn ich gebetet habe mit Menschen und wir kamen auf einen Punkt, dass die Tendenz da ist und ich gebe es zu, auch in meinem Herzen war das so, die eigene Schuld irgendwie zu umschreiben, niedlich zu machen, lange Worte zu machen, zu gebrauchen, ja Herr, und das zu erklären vor Gott und dies und das. Bekennen heißt, Gott, ich habe das gemacht, ich habe gesündigt. Und wenn du gestohlen hast, dann hast du gestohlen. Dann sag Gott, ich habe gestohlen. Gott, ich habe gelogen. Gott, ich habe betrogen, ich habe Ehebruch betrieben, ich habe unreine Lust in meinem Herzen. Das ist die Wahrheit, nicht, ich habe irgendeine Entschuldigung dafür. Und übrigens, vielleicht ist es auch falsch, Herr. Und Gott vergibt uns, wenn wir da radikal ehrlich sind und Gottes Schwert gegen unser eigenes Fleisch ansetzen. Gottes Schwert meine ich Gottes Wort. Und Gottes Wort geht sogar noch weiter. Gott fordert uns auf, in Jakobus 5, 16, bekennt nun einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jakobus 5, 16, bekennt nun einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das ist ein Geheimnis, was wir über weite Strecken verloren haben, ja, im pfingstlich-charismatischen Kreisen. In der katholischen Kirche gibt es den Ritus der Beichte, ja, da muss man, ob man will oder nicht. Aber das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass ich vor meinem Bruder oder meiner Schwester ins Licht trete. Und das muss ich nicht bei jeder Sünde machen, aber ich glaube, dass Gottes Geist es eigentlich will, dass wir das auch tun, ab und zu. Ja? Dass wir uns einen Bruder oder eine Schwester nehmen. Ich glaube nicht, dass ihr alle zum Pastor gehen müsst, arme Pastor. Sondern ein Bruder oder eine Schwester und vor ihm oder ihr ins Licht treten und sagen, können wir zusammen beten? Ich möchte dir oder möchte vor Gott und vor dir meine Sünden bekennen. Und ich habe erlebt in meinem eigenen Leben, was da für eine Kraft drin ist, was Gott hier sagt. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir nehmen gerne den zweiten Teil. Ja? Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Preist dem Herrn. Wir beten füreinander, damit wir geheilt werden. Das steht da aber nicht. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Und das mögen wir nicht. Das ist unangenehm. Das macht keinen Spaß. Ich weiß, dass das keinen Spaß macht. Ich kann mich daran erinnern, als Student habe ich zusammengelebt mit einem Freund. Und es gab Probleme in meinem Leben, woran ich echt rumgekämpft habe und immer wieder gesündigt habe. Und ich bin zu meinem Freund gegangen. Ich wusste, Gottes Geist sagt mir, bekenn deine Schuld vor deinem Bruder. Und ich sage, ich bin gestorben. Das war grauenhaft. Ich saß da, wir saßen den ganzen Abend da, haben Tee getrunken und ich saß da, war völlig unentspannt. Er war ganz entspannt, aber ich wusste, was ich eigentlich tun soll. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, du, ich muss dir was sagen, ich muss meine Schuld vor dir bekennen. Nicht Schuld, die ich ihm gegenüber getan hatte, vor Gott, also Schuld, die ich Gott gegenüber mir auf mich geladen hatte. Und können wir zusammen beten? Und ich weiß noch, ich bin auf die Knie gegangen vor ihm, vor Gott, und er hat meine Sünden vor Gott bekannt und er hat's gehört. Oh, das war grauselig. Das war das erste Mal, es war schlimm. Aber danach ist mir eine Last abgefallen. Und er hat dann wirklich für mich gebetet. Und das war so gut, er hat gesagt, in Jesu Namen, du hast deine Schuld bekannt, deine Schuld ist dir vergeben. Das sagt Gottes Wort. Und ich, oh, preis dem Herrn. Und er hat für mich gebetet, dass ich geheilt werde. Und das war auch gut. Und ich bin aufgestanden, dachte, oh, danke. Und dann auf einmal sagte er, jetzt bin ich dran. Ja, das war das Interessante. Er hat gemerkt, bei ihm ist es genauso, ja. Deshalb, wir sind alle auf der gleichen Seite. Und da drin ist eine große Kraft, wenn wir diesen Mut aufbringen, zu jemandem, dem wir vertrauen, zu gehen. Wir müssen das nicht jedes Mal machen, aber Jesus gibt uns die Autorität, Johannes 20, 23, wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Deshalb, wenn wir uns dann auf der Grundlage des Wortes Gottes, auf der Grundlage von Buße und Bekenntnis Vergebung zusprechen, da drin ist eine große Kraft, auch Verdammnis zu entmachten. Ja. Deshalb meine Empfehlung, bekennt eure Sünden, auch vor, nicht nur vor Gott, sondern wo es nötig ist. Und Gottes Geist wird euch helfen da drin, ja, auch vor Menschen. Meine Empfehlung ist überhaupt, eine Lebensbereinigung zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr je euch mit diesem Thema befasst habt. Lebensbereinigung bedeutet, ich tue Buße. Ich gehe mein Leben wirklich mal durch mit dem Herrn und guck mir die Bereiche an. Bereiche, Okkultismus, Sexualität, Haltungssünden, Verletzungen, all diese ganzen Dinge. Und geh damit durch vor Gott. Und geh zu einem Bruder und bring mein Leben vor Gott in Ordnung. Ja? Tue Buße. Und wenn das noch fehlt, tu das. Ja, das ist das Fundament in deinem Glauben. Manchmal sind irgendwelche Wände schief und wir doktern an den Wänden rum und das Problem liegt im Boden, im Fundament. Es ist keine Buße passiert. Deshalb, meine Empfehlung ist wirklich ernsthaft, eine Lebensbereinigung zu machen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, ich gebe euch einen Link. Das ist gar nicht alles auf meinem Mist gewachsen, ja. Wo ihr eine gute Liste findet im Internet, was euch helfen kann. Okay, der dritte Schritt ist, ich bitte um Vergebung. Ich bin ehrlich, ich bekenne meine Schuld und ich bitte um Vergebung. Warum mache ich da einen extra Punkt draus? Ich bitte um Vergebung auf der Grundlage dessen, was Jesus für mich getan hat. Ja, nicht das auf der Grundlage von dem, was du tust, sondern auf der Grundlage, was Jesus für uns getan hat. Er hat alles für uns getan und auf dieser Grundlage können wir Gott bitten, vergib mir. Und Gott sagt, ja, ich vergebe dir. Ich habe nur darauf gewartet, dir zu vergeben. Aber Gott braucht das. Gott braucht diese Buße, um uns zu vergeben. Er wird uns nicht vergeben. An keiner Stelle der Schrift sehen wir das, dass er Menschen vergibt ohne Buße. Menschen um Vergebung bitten. Also zum Beispiel Lukas 18, 13. Gott sei mir Sünder gnädig, bekennt da der Zöllner. Auf der Grundlage dessen, was Gott für uns getan hat, in Jesus. Und der zweite Schritt kann auch sein, Menschen um Vergebung bitten. Gerade habe ich gesagt, vor Menschen die Sünden bekennen, jetzt meine ich was anderes. Menschen um Vergebung bitten bedeutet, Menschen, an denen ich gesündigt habe, dass ich die um Vergebung bitte. Nicht nur Gott um Vergebung bitte. Eine wichtige Grundlage, Matthäus 5, Vers 23, sagt Jesus selbst, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe. Ja? Wenn wir im Lobpreis stehen und merken, da ist eigentlich was in Ordnung zu bringen, und sagt Gott, wir sollen das tun oder zumindest den Entschluss fassen, wir machen das. Ja, manchmal geht das nicht in dem Moment, aber den Entschluss fassen, das zu tun. Beim Abendmahl, wenn wir uns da prüfen und wir merken, da ist was nicht in Ordnung. Wir müssen das in Ordnung bringen. Jesus sagt, es bringt dir überhaupt nichts, deine Gabe zu bringen. Das Abendmahl ist sogar gefährlich. Wenn wir das nicht tun. Der Grundsatz ist, wir müssen Menschen, die direkt beteiligt sind, an denen wir gesündigt haben und das auch mitbekommen haben, um Vergebung bitten. Nicht bei Gedankensünden. Ja. Ich habe einige Gedankensünden in meinem Kopf. Die muss ich nicht jedem erzählen. Ja. Die muss ich auch nicht hingehen und dem beichten. Aber wenn ich gegen jemand gesündigt habe, muss ich ihn auch um Vergebung bitten. Wenn Menschen uns dann nicht vergeben wollen, ist das nicht unser Problem. Ja? Wir müssen unseren Schritt tun. Manchmal wollen Menschen uns nicht vergeben und wollen sich nicht versöhnen. Habe ich auch schon erlebt. Ja? Das ist aber nicht unser Teil. Wir müssen Gott gehorsam sein. Ich möchte euch da zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Ich habe, als ich das erste Mal diese Lehre über Buße so vorbereitet habe, das ist schon einige Jahre her jetzt, habe ich selber so gebetet. Gott, und ist alles okay? Muss ich noch jemand um Vergebung bitten? Und mir kam eine alte Geschichte in den Sinn und die möchte ich euch gerne erzählen. Ich habe als Zivildienstleistender mit einem Freund zusammengelebt und mein Freund hatte zwei Gitarren. Eine teure und eine billige. Ich hatte auch zwei Gitarren, zwei billige. Gut. Eines Tages kam mein Freund in mein Zimmer und spielte auf meiner Gitarre, auf einer von meinen Gitarren. Und er hat sich also spontan in meine Gitarre verliebt. Ja. Und sagte so, oh, Mensch, toll, du hast doch zwei gleiche, können wir nicht tauschen? Ich sage, ja klar, natürlich, du nimmst meine billige, ich nehme deine teure. Ja, nee, also wenn, dann kriegst du auch meine billige. Ich sage, nein, dann Das, ich möchte die teure, die hat mir nämlich auch super gefallen. Ja? Die hat 1000 Mark damals gekostet. Meine hat vielleicht 250 Mark gekostet. War billig. Für Gitarren, ja. Auf jeden Fall, er kam immer wieder mal in mein Zimmer und spielte auf der Gitarre. Und kam dann wieder mal und sagte, ja, soll man nicht tauschen? Ich sage, ja, ja, du kennst ja mein Angebot. Du kriegst die, ich krieg die teure. Und er hat das also ziemlich empörend gefunden, was ich ihm vorgeschlagen habe. Aber ich habe das dann so gemacht, habe die Gitarre immer so platziert, dass er sie immer gleich sieht. Und er hat immer wieder drauf gespielt und irgendwann nach ein paar Wochen war er weich gekocht. Ja. Und sagte, kam wieder daher und spielte und ich sage, es ist tolle Gitarre, gell? Mhm. Ja, und er, wir sollten doch tauschen. Ich sage, ja, du weißt ja, mein Angebot, sagt er dann irgendwann, komm, wir tauschen. Nimm meine teure, ich nehme die. Und so war der Deal perfekt und ich sagte, wow, das war ein gutes Geschäft gewesen. So, das war das Dings, ja, das war die Sache. Nur Gott im Himmel hat gedacht, schlechtes Geschäft, nicht gut. Dein Bruder übervorteilt, ganz miese Motive im Herzen. Ich habe das alles vergessen gehabt. Er hat geheiratet, ich habe geheiratet, ich war auf seiner Hochzeit und so weiter. Wir haben da auch nie mehr drüber gesprochen, es war nie mehr ein Thema irgendwie. Wir haben uns dann aus den Augen verloren über 10 Jahre hin. Und dann saß ich also bei meiner Predigtvorbereitung. Sagte, Herr, ist alles okay? Alles gut? Und der Herr sagte, die Gitarre. Aus dem blauen Himmel, wirklich wahr. Aus dem blauen Himmel, die Gitarre. Ich sage, Herr, welche Gitarre? Ja, die Gitarre da, die Gitarre. Ach Herr, du meinst. Ach Herr, diese alte Geschichte, komm, also. Das hat er doch schon längst vergessen. Das hab ich wirklich gedacht, er hat das längst vergessen. Mir war so, als ob der Herr sagt, nee, er hat es nicht vergessen. Und ich will, dass du da anrufst, dich entschuldigst und ihm Geld anbietest. Ich sage, oh nein. Und ich hatte auf dem Herzen 500 Mark ihm damals zu geben, als Ausgleich sozusagen. Ich dachte, Herr, das kann nicht sein. Am nächsten Tag saß ich wieder bei meiner Predigtvorbereitung, die Gitarre. Ich konnte also nichts mehr aufschreiben dann. Der Herr war penetrant, ja. Überführung. Nicht Verdammnis, aber Überführung. Und jetzt musst du was machen. Dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt bloß? Ich kann nicht nach Russland gehen und über Buße predigen und selber das Ding da in meinem Fleisch stecken haben. Also gut, ich habe also angerufen bei dem, habe die Telefonnummer rausgefunden, habe gesagt, du, Klaus, ja, hallo, wie geht's dir und was macht die Familie und bla bla und Beruf und dies und das und 20 Minuten Smalltalk oder noch länger. Und dann am Ende sagte ich, übrigens, ja, ich wollte da noch irgendwie was ansprechen, eine ganz alte Geschichte, hast du bestimmt vergessen. Und zwar, erinnerst du dich noch an die Gitarre? Ja. Das war mein erster Schock. Also das war wirklich nicht gut, was ich damals gemacht habe. Ja. Du, vergib mir bitte, dass ich dich da übers Ohr gehauen habe. Ja. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht ist es gut, ich zahle dir was. Ja. Das war mein zweiter Schock. Ja, sind 500 Mark genug? Ja. Hier ist meine Kontonummer. Er hat mir seine Kontonummer gegeben, hat das Geld angenommen. Zeit war überhaupt gar kein Faktor. Ja, das war schon ewig her. Ich habe das angesprochen, auf einmal war es wieder da. Ja. Und so kann es Sachen in unserem Leben geben, wo wir gesündigt haben an Menschen und Zeit ist kein Faktor. Ja, es kann sein, dass der Herr sagt, dass er heute sagt zu einigen von euch, du musst Menschen um Vergebung bitten und wieder gut machen, dich versöhnen. Es kann sein, dass das schon lange her ist, aber für mich war das eine Riesenbefreiung. Ja. Ich konnte dann dieser Gitarre endlich in die Augen sehen. Endlich damit Lobpreis machen. Ja. Und die Beziehung war einfach wieder versöhnt, wiederhergestellt. Durch mein Schuldbekenntnis und auch durch die Wiedergutmachung. Das kann auch manchmal ein wichtiger Teil sein. Also Menschen um Vergebung bitten. Wie gesagt, wenn sie dann nicht vergeben wollen, ist das nicht unsere Verantwortung, aber unsere Verantwortung ist, um Vergebung zu bitten. Okay, ich muss jetzt hier einfach Schluss machen. Eigentlich wäre es ganz wichtig noch, der vierte Punkt, nämlich zu vergeben. Aber das lasse ich mal weg. Also ich fasse es nochmal zusammen. Sei ehrlich. Das sind die praktischen Schritte zur Buße. Sei ehrlich. Bekenne. Bitte um Vergebung. Sei ehrlich. Bekenne. Bitte um Vergebung. Können wir das mal wiederholen? Sei ehrlich. Bekenne. Bitte um Vergebung. Nochmal. Sei ehrlich, bekenne, bitte um Vergebung. Sei ehrlich heißt, ich erkenne meine Schuld, übernehme die Verantwortung. Ich bekenne meine Schuld vor Menschen oder vor, und auch manchmal vor einem Bruder. Ich bringe mein Leben in Ordnung, Lebensbereinigung. Ich bitte um Vergebung Gott und wenn nötig auch Menschen. Und ich möchte euch einfach bitten, wenn Gott zu euch gesprochen hat heute, ja, wenn Gott zu eurem Herzen gesprochen hat, trefft jetzt die Entscheidung, das zu tun. Es geht jetzt nicht darum, dass wir das irgendwie schnell vom Tisch wischen, sondern trefft die Entscheidung, ich bringe mein Leben in Ordnung. Ich tue Buße, ich suche mir einen Bruder, eine Schwester, ich bringe das vor Menschen in Ordnung, was in Ordnung zu bringen ist. Das ist der Wegbereitung, wenn wir wollen, dass Gottes Herrlichkeit wiederkommt. Oder zumindest, es gibt da viel dazu zu sagen, aber das ist das Wort heute Morgen auf jeden Fall. Und wenn ihr das wollt, wenn ihr diese Entscheidung treffen wollt, dann steht doch einfach auf und wir beten zusammen. Da, wo ihr steht. Also wer diese Entscheidung treffen will, ich will das tun, soll sich jetzt von seinem Platz erheben. Die anderen dürfen sitzen bleiben. Vielleicht habt ihr nichts zu tun, ist okay. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir erkennen in unserem Herzen, dass Buße aus deinem Herzen ist. Danke für diesen Weg zur Umkehr, dass der immer offen steht, jeden Tag. Und Vater, wir treffen die Entscheidung, das zu tun, was du uns heute Morgen gezeigt hast. Dort umzukehren, wo du uns das gezeigt hast und das in unserem Leben zu integrieren, Buße zu tun, gerne Buße zu tun. Wir treffen die Entscheidung, das zu tun, was du uns gezeigt hast heute. In Jesu Namen. Und Vater, ich bete einfach darum, dass dieses Wort weiterwirkt in unseren Herzen, dass du uns aufbaust dadurch, dass du uns Wege rauszeigst, wo wir gefangen und gebunden sind, Wege in die Freiheit, Wege zurück in die Gemeinschaft mit dir. Darum bete ich in Jesu Namen und wir beten darum, dass deine Herrlichkeit sich offenbart, dass alle Hindernisse weggeräumt werden, dass du dich frei bewegen kannst, wie du das auf dem Herzen hast. Amen.